Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Im Süden Sachsen-Anhalt in der Saale-Unstrut-Region treffe ich mich heute auf dem Berg hoch über Freiburg im Schloss Neuenburg mit Ladies First, Caroline von Gries, sie ist Journalistin und Autorin, sowie mit Jörg Peukert von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und der hiesigen Museumsdirektion für Freiburg und Goseck, der seit 2003 auch Museumsdirektor hier ist. Wir befinden uns zwar in Sachsen-Anhalt, zusammengeführt hat uns aber eine Frau, die in eine der einflussreichsten Adelsfamilien Europas eingeheiratet hat oder vielleicht besser wurde, nämlich den Ludowingern. Sie wurde bereits als Kleinkind dem ältesten Sohn des Landgrafen Hermann von Thüringen versprochen. Und so kam diese ungarische Prinzessin mit 4 Jahren weit weg von ihrem Geburtsort nach Thüringen, wo die Adelsfamilie ihres zukünftigen Gemahls dann die Erziehung übernahm. Das war ja keinesfalls untypisch für das Hochmittelalter, aber in Adelskreisen tatsächlich auch bis in die Neuzeit üblich. In diesem Gespräch soll es also um Elisabeth von Thüringen gehen. Einschränkend sei vielleicht nur vorangestellt, eigentlich an ihre Vor-Marburger Zeit, um das mal einzugrenzen. Elisabeth von Thüringens Leben wird in Mitteldeutschland zumindest insbesondere mit der Eisenacher Wartburg in Verbindung gebracht. 1221 hat sie ja dort 14-jährig, glaube ich, in der Eisenacher Georgenkirche den 21-jährigen Ludwig geheiratet. Herr Peukert, in welchem Verhältnis steht nun aber die Neuenburg zur Wartburg?
Ja, es ist ja in der Neuzeit etwas überdeckt worden, gerade mit der Konzentration auf die Wartburg. Dass hochmittelalterliche Herrschaft ja nicht an einer Residenz, sondern an einem oder an einem Ort stattfand, sondern dass man über ein gewisses Territorium herrschte, was aber auch nicht einen Flächenverbund darstellte, sondern einzelne Herrschaftsschwerpunkte hatte. Und herausragende Orte dieser Herrschaftsschwerpunkte sind natürlich die Burgen der Ludowinger. Und es ist keineswegs ja nur die Wartburg und die Neuenburg. Man könnte an die Kreuzburg noch denken, an die Burg Weißensee, an die Eckertsburg. Und wir haben ja das Phänomen der sogenannten Reiseherrschaft zu verzeichnen. Also die fürstliche Familie zog Burg zu Burg. Das hatte auch den Sinn, sich in den jeweiligen Gebieten natürlich als Herrscher zu präsentieren, Herrschaftsrechte wie zum Beispiel die Gerichtsbarkeit wahrzunehmen. Und erst seit dem Spätmittelalter ist eine solche Konzentration der Überlieferung generell zur Landgrafenfamilie auf die Wartburg zu beobachten. Und das hat seinen Hintergrund vor allem mit dem Eisenacher Stadtschreiber Johannes Rothe, der 1421 seine bekannte thüringische Chronik schrieb, der auch über Elisabeths Leben ein Werk verfasst hat. Rothe hat natürlich vor Augen, dass im 15. Jahrhundert schon eher ein Residenzcharakter zu verzeichnen ist. Und als Eisenacher hat er sich dann vorgestellt, dass viele dieser Dinge nur auf der Wartburg geschehen sein können. Und das ist aber ahistorisch. Also die Neuenburg ist genauso ein Herrschaftsschwerpunkt wie die Wartburg. Alle ludowingischen Burgen waren prächtig ausgebaut. Also wenn man an den herausragenden Palast der Wartburg denkt, dann muss man natürlich überlegen, dass die Burg Weißensee oder Neuenburg genauso prächtige Palastbauten hatte. Oder auf der Neuenburg entsteht dann im späten 12. Jahrhundert diese prachtvolle Doppelkapelle. Die Burg hier hat um 1230 schon eine Ausdehnung von ca. 30.000 Quadratmeter umbauter Fläche erreicht. Das ist 3,5-mal so groß wie die Wartburg. Also wir reden hier schon über ein gleichrangiges System herausragender herrschaftlicher Burgen und nicht über eine Hauptburg und Nebenburgen. Das sind so Wahrnehmungen, die dann erst später dazugetreten sind. Und als Lokalpatrioten vertreten wir natürlich die hochmittelalterliche Sicht.
Danke für diese Erläuterung, weil ich denke, diesen Zusammenhang, der ist vermutlich gar nicht so in der Allgemeinheit bekannt. Ich glaube auch in Sachsen-Anhalt so ein bisschen weniger beleuchtet.
Wir arbeiten seit Jahrzehnten dran und die Wahrnehmung steigt.
Das wollen wir damit gerne unterstützen, ja. Lassen Sie uns aber nun vom Allgemeinen zum Konkreten kommen und in den musealen Informationen, die ich zum Beispiel auf Ihrer Homepage zur Neuenburg gelesen habe, da möchte ich jetzt mal zitieren, gibt es konkret eine Aussage zur Elisabeth. Das Zitat: Für die Jahre 1224-25 ist die Anwesenheit Elisabeths auf der Neuenburg urkundlich belegt. Was können Sie uns denn darüber sagen oder was muss man darunter verstehen?
Ja, es sind wenige Zeugnisse, die uns ganz konkret zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ganz sicher sagen. Ich hatte ja eben von der Reiseherrschaft erzählt, dass die landgräfliche Familie auch auf der Neuenburg gewesen ist. Und diese Urkunden, das sind Rechtsakte, da werden also Klöster beschenkt. Und die eine Urkunde datiert aus dem April 1224 und die andere aus dem November 1225. Und Ludwig IV. Als Landgraf von Thüringen nimmt hier seine Herrschaftsrechte wahr, nimmt eine Schenkung, zum Beispiel in dem April 1224, an das Kloster Kaufungen in Hessen vor. Und diese Rechtsakte werden durch Zeugen bezeugt. Und durch diese sogenannte Zeugenreihe weiß man also nicht nur das Datum, sondern man weiß auch, wer da gewesen ist. Und da ist eben natürlich Ludwig IV. Erwähnt, dass seine Mutter Sophia ist erwähnt, seine Brüder und, was eben ganz interessant ist, seine hochgeliebte Ehefrau Elisabeth. Da scheint vielleicht auch schon sowas dieser Formulierung mitzuschwingen, was nicht nur formelhaft ist, und dann noch eine ganze Reihe bedeutender Adliger. Und dann weiß man ja, jetzt waren die Leute wirklich da und sie sind eben auch von Burg zu Burg gezogen, waren jetzt auf der Neuenburg, und es ist ja politisch eine ganz spannende Zeit für die Neuenburg. In dieser Zeit versucht der Landgraf von Thüringen, also Ludwig IV., der Gemahl Elisabeths, sein Herrschaftsgebiet zu erweitern. Es gibt herrschaftliche Auseinandersetzungen in Richtung der Markgrafschaft Meißen. Er ist Vormund des Markgrafen Heinrichs des Erlauchten von Meißen, und ja, das muss man jetzt sagen, da spekuliert da etwas, dass wenn Heinrich der Erlauchte als Kind kinderlos oder erbenlos oder gar selbst noch als Kind oder Jugendlicher versterben würde, hat Ludwig IV. Dann letztendlich die Eventualbelehnung mit der Markgrafschaft Meißen erreicht. Das wäre ein unwahrscheinlicher Herrschaftszuwachs. Und wenn man in das Frühjahr 1224 hineinschaut, dann gibt es ja eben Auseinandersetzungen mit seiner Schwester, der Markgräfin Jutta in Meißen, die also nicht ganz so viel wie der Bruder, die hat herrschaftlich andere Interessen. Und wenn man sich das geografisch mal anschaut, wenn man sich überlegt, die Landgrafschaft Thüringen hier von der Unstrut bis in das hessische Gebiet nach Westen sich ausdehnt, unmittelbar angrenzend die Markgrafschaft Meißen bis in die Gebiete um die Elbe, dann, wenn man sich das kartenmäßig vorstellt, dann sieht man, dass die Neuenburg als Zentralort eben auch so eine herausragende Rolle dort gespielt hat. Und das ist eben so das Bedingungsgefüge, warum trifft sich wer wo. Das war es dann aber leider auch schon, was wir über diesen Aufenthalt wissen. Wir wissen nicht, was gegessen wurde, wir wissen nicht, was getrunken wurde, wir wissen nicht, ob es ein Kulturprogramm gab. Und das wissen wir eben leider nicht, weil das Rechnungsschriftgut, also Rechnungen, die uns darüber Auskunft geben würden, was für Geld für etwas ausgegeben wurde. Das gibt es in Größenordnung erst seit dem 15. Jahrhundert überliefert. Das hängt auch letztendlich ganz lapidar mit der Papierüberlieferung zusammen, sodass uns das leider verborgen bleibt.
Welcher Art gibt es dann die Bezüge zu Elisabeth?
Der Hauptzeuge ist eigentlich das Bauwerk selbst. Wenn man sich das vor Augen führt, diese prachtvoll ausgebaute Burg, das muss man sich einmal vorstellen, ein viergeschossiger Palas mit vierbogigen Arkadenfenstern weit in das Tal hinein. Strahlend, muss man sagen, weil sie könnte ja nicht nur wunderbar herrschaftlich aus dem Fenster schauen, sondern es wird natürlich auch in der Gegend wahrgenommen, was, also Burgen sind auch Signale von Herrschaftspolitik. Die Doppelkapelle, also mit der Unterkapelle, das Gottesdienstraum für die Burgmannschaft oben, mit der Öffnung verbunden, das Privateuerturm für die fürstliche Familie. Da sehen Sie also schon soziale Differenzierungen, die in diesem Leben eine Rolle spielten. Und es gibt so wenige Schlaglichter, die uns aber zeigen, dass was so alles geschehen ist an dem Hof Hermanns von Thüringen. Das ist ja Ihr Schwiegervater, eine der schillerndsten Fürstenpersönlichkeiten des hohen Mittelalters, ein ganz berühmter Mäzen für Literatur und Musik. Die Neuenburg ist ja auch die Wiege der mittelhochdeutschen Epik mit Heinrich von Feldeck und dem Aeneas-Roman. Und es gibt diesen schönen Spruch von Walter von der Vogelweide, da wissen wir nun aber nicht, auf welcher Burg das war, ja. Aber der dann eben mal uns einen Einblick gibt, was da so los war. Und der dann sagt, der an den Ohren sehe ich von ungesüchte sie, das ist mein Rat, der lässt den Hof zu Dürngen frei, wann er kümmert dar, das war, er wird ertöret. Also übertragen, der Walter sagt, also dem Ohrenkrank kann ich nicht empfehlen, an den Thürner Hof zu gehen. Da ist ein solches Lärmen, da wird man erst richtig taub. Und die eine Schar kommt an, die andere Schar fährt wieder weg. Aber der Landgraf ist so gemurrt, dass er mit stolzen Helden seine Happe vertuert, dass jegliche Wohleinkämpfe wäre. Also mit stolzen Recken bringt er Hab und Gut durch. Und selbst wenn ein Fuhr der guten Weines 1.000 Pfund kosten würde, so stöhnte auch nimmer der Ritterbecher leer. Und wirkt es wie ein Kontrastprogramm auch zu Elisabeth und zugleich ja den Kontext ihrer Jugend. An diesem Hof wächst sie auf, was auch immer sie dafür gehalten haben mag, aber das ist das Umfeld. Da ist dieser prachtliebende Fürst mit seiner Hofgesellschaft und der Walter ist ja da durchaus kritisch, da wird schon immer was los gewesen sein.
Das heißt, es ist aber auch vermutlich durchaus denkbar, dass sie hier auf der Neuenburg auch schon als Kind gewesen ist, wenn sie sozusagen mit der reisenden Residenz.
Das ist denkbar, aber eben leider nicht nachweisbar. Man könnte jetzt auch spekulieren, wo fahre ich denn lang oder wo ziehe ich denn lang, wenn ich als vierjähriges Kind von Ungarn nach Thüringen gebracht werde. Ne? Jetzt könnte man lokalpatriotisch sagen, ja, die Neuenburg ist ja deutlich weiter östlich als die Wartburg. Aber wir wissen nicht, ob dieser Zug hier lang gegangen ist oder ob der weiter südlich über Naumburg gezogen ist oder irgendwo anders entlang. Also das bleibt uns leider verborgen. Wir haben also für die Neuenburg nur diese 2 Urkundenzeugnisse. Und vielleicht kommen wir ja dann noch drauf zu sprechen, eine der berühmtesten Heiligenlegenden zu Elisabeth ist direkt auf Neuenburg verortet.
Zu Elisabeth haben wir ja, sehr viele Veröffentlichungen, die es heutige gibt, aber es ist ja schon recht früh eingesetzt, dass über sie geschrieben wurde. Zwar sozusagen im Nachhinein, glaube ich, im Zusammenhang auch mit der Heiligsprechung, ja, mit den, ja, auch damals war es üblich, wenn ein Antrag gestellt wurde, musste ihn man entsprechend begründen. Und da war es aber, wenn ich das richtig gelesen habe, und da hast du dich, Caroline von Gries, vielleicht beschäftigt, dass etwas über sie geschrieben wurde, wo aber Zeitzeuginnen befragt wurden, was wir ja sozusagen für andere Frauen, die wir zum Beispiel in unserem Frauenorte-Projekt sozusagen ein bisschen näher in den Fokus genommen haben, nicht immer so eine Ausgangssituation haben, dass etwas überliefert wurde, wenn, wie gesagt, auch im Nachhinein aufgeschrieben. Kannst du da etwas sagen zu einem Dokument zum Beispiel, was dir den Zugang auch erleichtert hat?
Na, zu Elisabeth ist tatsächlich die Tatsache, dass es viele verschiedene Viten schon kurz nach ihrem Tod gibt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Konrad von Marburg, also ihr Beichtvater und auch ein sehr vom Christentum, sage ich mal, besessener Mensch, da ein Interesse daran hatte, dass sie heilig gesprochen wird. Und es gab aber auch schon vorher in der Vita ihres Mannes, ihres früher verstorbenen Mannes Ludwig, gab es Geschichten über sie und dann gab es von Konrad von Marburg einen Vita. Es gibt noch mehr Viten bis hin zu Dietrich von Apolda und eben dem Libellus, in dem eben 4 Dienerinnen oder 4 mit ihr gemeinsam karitativ tätige Frauen über sie berichtet haben. Alles, also diese letzten Dinge auf jeden Fall, aber im Zusammenhang mit der Heiligsprechung. Ne? Das heißt, das ist ein bestimmtes Spektrum, in dem wir uns da bewegen. Es geht um das Karitative, es geht um Wunder oder um besondere religiöse Hingabe, Affinität. Schon als Kind hat sie beim Spielen versucht, die Kirche zu umrunden oder sie hat immer ihre Krone abgelegt, sie ist barfuß zur Kirche gegangen. Also solche Dinge werden da drin sozusagen verzeichnet. Aber es ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Sache. Also zum Beispiel zur Adelheid, das ist natürlich früher, 200 Jahre früher, aber haben wir nicht annähernd so viele Zeugnisse wie zu Elisabeth von Thüringen und auch nicht sofort in der Regel. Also das dauert normalerweise länger, so eine Heiligsprechung. Bei Elisabeth ist sie 1231 gestorben und 1235 bereits erfolgt dann im Frühjahr die Heiligsprechung im Mai und das ist schon bemerkenswert.
Sie hatten es vorhin schon angesprochen, Herr Polkert, dass es ja auch ein Beleg zu finden ist in der Neuenburg, eben zu einer dieser Legenden oder auch Geschichten, weiß jetzt nicht, wie man es sauber bezeichnen möchte. Wir möchten da jetzt hier nicht Legendenbildung sozusagen fortschreiben. Aber ich denke daran, und da haben, das hatten Sie auf einen Blick, dass das ja auch nicht nur literarische Aufzeichnungen sind, sondern auch gestalterische, künstlerisch-gestalterische Sachen. Ich denke jetzt an den Teppich.
Da denken Sie völlig richtig. Wir haben einen spätmittelalterlichen Bildteppich zur heiligen Elisabeth als Leihgabe aus dem Halberstädter Domschatz hier im Haus, den wir dankenswerterweise präsentieren können. Und der ist in zwei Bildstreifen eingeteilt. Und der untere Bildstreifen zeigt Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth. Und wir finden dort, das ist so medaillonartig untergliedert, das Kruzifix in das Landgrafenbett. Und dieses Kreuzwunder ist im Spätmittelalter die am meisten künstlerisch dargestellte Heiligenlegende zu Elisabeth. Und sie ist zugleich signifikant, wie solche Legenden aufgebaut sind. Wir hatten ja gesagt, wir kommen aus dem Kontext auch eines Heiligsprechungsprozesses in dieser frühen Überlieferung. Die zeitliche Nähe ist natürlich unschätzbar, dass auch tatsächlich es berichtet würde. Aber beim Heiligsprechungsprozess braucht es natürlich auch die Wunder. Und dort in dieser Legende wird berichtet, Elisabeth fand einen kranken und aussätzlichen Bettler am Fuße des Burgberges, brachte ihn mit auf die Burg, wusch und verband ihn und legte ihn zur Erholung in das landgräfliche Bett. Und da haben wir also ja diese Affront-Situation. Also nicht nur, dass die Königstochter und Fürstin auf die Idee kommt, selbsttätig, also in der Nachfolge Christus, das ist ja quasi die Idee des heiligen Franziskus, dort also selbsttätig für die Schwächsten und Ärmsten zu werden, sie legt den auch noch zur Erholung in das Fürstenbett. In dieser Affront-Situation kommt dann immer quasi, folgt die Beschwerde. Also ihre Schwiegermutter, die Landgrafmutter Sophia, ist natürlich überhaupt nicht begeistert von diesem Vorgang, begibt sich zu ihrem Sohn, also Ludwig IV., und ja, stellt ihn zur Rede und was das denn jetzt solle. Und jetzt ist ja mit der Fürstenherrlichkeit langsam vorbei, wenn schon die Aussätzigen in das Herrenbett lägen. Ja, der ist wenig begeistert, stürzt wutentbrannt in das Schlafgemach, schlägt die Decke zurück und bricht weinend in die Knie, weil er in dem Kranken und Aussätzigen den Heiland Jesu Christ erkannte. Und aus dem Bewusstsein dieser Erfahrung heraus hat er Elisabeth auch weiter unterstützt. Und Dietrich von Apolda, der berühmte Elisabeth-Biograf, der schon kurz anklang, Ausgang des 13. Jahrhunderts, der tut uns den Gefallen, diese Legende zu verorten, weil er uns sagt, es ist geschehen in Novo Castro, also auf der Neuen Burg.
Wenn wir jetzt bei künstlerischer Darstellung so weitergehen, die jetzt also hier, also ich, wie gesagt, betone nochmal, dass wir in diesem Gespräch darum geht, was wir hier in Mitteldeutschland, sprich sogar in der Saale-Unstrut-Region sozusagen vorfinden können, wie wir uns da eben dieser weiblichen Teil der Geschichte nähern können. Was ist an künstlerischer Darstellung noch zu sehen hier an der Burg?
Ja, sogenannte Neuenburger Elisabeth-Figur, eine traumhafte Lindenholz-Arbeit aus dem späten 14. Jahrhundert, die uns natürlich Elisabeth nicht porträthaft überliefert. Wir wissen nicht, wie diese Menschen ausgesehen haben. Es gibt aus dieser Zeit keine porträthaften Überlieferungen. Elisabeth 1231 gestorben, das Kunstwerk in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu verorten. Aber es ist eine ganz emotional beeindruckende Arbeit, weil Elisabeth tritt uns schlicht fast zerbrechlich entgegen. Die Arbeit ist auf Übersicht gefertigt, also dass man von unten nach oben eigentlich guckt, dadurch schaut sie den Betrachter direkt an. Und wir haben das ja in der Eingangssituation zur Oberkapelle der Neuenburg installiert. Dann geht man in diese Oberkapelle hinein und dort wird es ja ganz, ganz nah, ganz authentisch, weil ja, es gibt gotische Maßwerkfenster und einige kleine Veränderungen, aber im Wesentlichen betreten wir diesen Raum so, wie Elisabeth ihn 1224 betreten hat. Und das ist, glaube ich, so eine ganz große Qualität, die uns unsere Besucher empfinden. Und 1991, 92 bei der Sanierung der Doppelkapelle hat man an der Nordwand noch eine Gebetsinschrift gefunden. Das graphologische Gutachten verweist auf das frühe 16. Jahrhundert, also mit der Lebzeit Elisabeth natürlich denkbar wenig zu tun. Aber dort in der einen Gebetsinschrift heißt es eben Assumpta Beata Maria in Caelum, glückliche in den Himmel aufgenommene Jungfrau Maria, Elisabeth Veneranda, verehrungswürdig Elisabeth, hilf, Sankta Anna Seltrit, hilf. Und dort haben wir an einem authentischen Lebens- und Wirkungsort, wenn Sie so wollen, auch den Bezug zu gelebten Glauben. Also die Neuenburg, auch eine Stätte der Elisabeth-Verehrung. Und wir wissen, dass seit dem 15. Jahrhundert die Oberkapelle St. Elisabeth geweiht war. Und nun mag man sich denken, dass wir da eine große Urkunde haben oder einen Bericht, wo das irgendwie ganz toll verkündet wurde, dass das jetzt die Elisabeth-Kapelle ist. Nein, hier kommt uns das schon angesprochene Rechnungsschrift gut zu Hilfe. Es ist eine simple Baurechnung, die sagt, es ist ein Fenster zu reparieren in der Stube vor der St. Elisabeth-Kapelle auf der Neuenburg. Und nur die Oberkapelle hat eine vorgelagerte Stufe. Und insofern können wir dieses Patrozinium nachweisen. Und das sind die Sachen, die so interessant sind.
Ich sprach davon, dass diese Dinge hier auf der Neuenburg zu sehen sind. Das sollte sozusagen dieser Podcast darauf hinweisen. Wir sprechen aber von der mitteldeutschen Region und wir haben ja einen wunderbaren Aufnahmeort hier. Wir sitzen ja an einem runden Tisch in einem Erkerzimmer hoch über dem Tal der Unstrut. An der einen Seite gucken wir nach Freiburg runter, an der anderen geht es schon ein bisschen weiter. Was mich überleiten lässt, es gibt ja auch ganz unweit hier von Freiburg in Naumburg einiges zur Elisabeth an künstlerischen Darstellungen auch.
Das spricht auf jeden Fall auch für die Verehrung von Elisabeth auch hier in der Region, dass es im Naumburger Dom auch die, soweit ich das in Erfahrung bringen kann, älteste Steinskulptur gibt aus dem Jahr 1235, also aus dem Jahr der Heiligsprechung. Das ist sehr aktuell, weil eine Steinskulptur fertigt man ja auch nicht irgendwie an einem Tag oder so an. Und das heißt, das muss eine Verehrung auch hier gegeben haben, ganz stark, die eben im Naumburger Dom in der Kapelle steht, in die dann Neo Rauch später seine modernen Elisabeth-Fenster hineingebaut hat.
Und dort ist das Interessante bei diesen modernen Fenstern von Neo Rauch, das eine widmet sich ja der Krankenpflege, uns ganz eindeutig vom Kreuzwunder inspiriert. Ne? Also dort schlägt sich diese Brücke in die Gegenwart. Also der Künstler Neo Rauch hat dort sehr wahrgenommen, also wie auch historische künstlerische Überlieferung gelaufen ist. Und das ist natürlich auch total interessant. Und das interessiert auch unsere Gäste sehr, ne? Die Sache in die Gegenwart zu holen, diese Fragen zu stellen. Und das passiert eben auch über Orte und Kunstwerke.
Definitiv. Und das lässt sich sogar, wenn man sozusagen auf Schusters Rappen unterwegs ist, durchaus auch miteinander verbinden. Oder es gibt ja auch einige Radwege hier. Aber jetzt gerade mit der Erweiterung des Lutherweges nach Süden, der ja dann tatsächlich von Eisleben bis nach Naumburg geht, ist ja, glaube ich, extra eine Schleife hier über die in der Nähe von der Neuenburg gelegt, sodass man sagen kann, man könnte von hier aus zum Beispiel hier die Elisabeth-Stätte als solches besuchen, um dann weiter zu marschieren.
Ja, und man kann diese Wege nutzen, führt ja auch der Jakobsweg hier entlang. Und bei Elisabeth von Thüringen ist es natürlich auch interessant, wie enorm diese Nachwirkungen vielleicht oder sicher auch die Anerkennung ihres karitativen Tuns war. Denn Martin Luther, der es ja bekanntermaßen nicht ganz so mit den Heiligen hatte, billigte Elisabeth schon eine gewisse Heiligkeit zu. Der kritische Martin Luther.
Ich habe auch gelesen, es gibt eine Gedenktafel für Sie in der Walhalla bei Regensburg. Oder auch ein Intercity ist nach ihr benannt. Ja, also es gibt schon eine Menge an Orten oder auch Möglichkeiten, sich dieser Frau auch von heute aus zu nähern. Und das führt mich nochmal konkret zu der Nachfrage an Caroline von Gries. Wenn man die Frauen oder Frauenleben, Frauenlebensmöglichkeiten, Lebensbereiche sich anschaut in dem 13. Jahrhundert, was Elisabeth, die damalige Landgräfin bzw. dann verwitwete Landgräfin gemacht hat, war ja nicht nur eine Option, die Frauen aus dieser Zeit im 13. Jahrhundert gehabt haben. Kann man da vielleicht nochmal sagen, was wäre eine Alternativoption gewesen?
Naja, Elisabeth ist, vielleicht kann man das einmal hier so nachtragen. Ich denke, viele Menschen wissen einiges über sie. Sie ist ja nicht umsonst eine der bekanntesten Heiligen oder sie galt auch mal als die bekannteste. Aber sie hat nun wirklich ein dramatisches Leben. Das hängt damit zusammen, dass sie einfach erstens mit 4 Jahren sozusagen verpflanzt wird. Das ist zumindest für uns etwas, wo wir auch berührt sind, wenn wir das hören. Und dann ist sie mit 24 Jahren gestorben. hat ihren Mann geliebt. Also es gibt so viele dramatische Elemente und eben sie hat diese Verstoßung oder dieses Affront-Programm, das in ihrem Leben ist, das sie sozusagen immer aneckt, was auch immer davon Legende ist, was wirklich gewesen ist. Aber die Geschichte mit dem Mann im Bett sozusagen, im landgräflichen Bett, das ist eine Geschichte, die berührt. Oder auch, dass sie die Kornspeicher geöffnet hat für die Armen. Ja, dass sie am Tisch das verweigert hat, das Landgräfliche, den Habitus, die Kleider oder auch die, dass sie gefastet hat. Und das alles sind Dinge, die gibt es, sage ich mal, in der heiligen Verehrung, auch bei Radegunde gibt es das Fasten. Aber bei Elisabeth spitzt sich das zu. Und der normale Weg wäre vielleicht gewesen, dass sie als verwitwete Landgräfin ins Kloster gegangen wäre. Und das ist aber so ja nicht passiert. Sie hat einen ganz eigenen Weg genommen, beziehungsweise sie wurde vertrieben oder ist selber gegangen, hat dann ein eigenes Hospital gegründet. Also sie hat einen Weg genommen, der nicht alltäglich gewesen ist. Und ich glaube, dass sie das auch interessant macht bis heute für Generationen von kleinen Mädchen, die sich auch identifizieren können, oder auch Frauen oder auch Protestbewegungen. Also es gibt neuere Filme, die heißen Rebellion und Heilige. Also dieser Widerspruch, der ist einfach interessant bis heute. Und da hat man natürlich auch, da stricken wir auch heute wieder, also nicht wir vielleicht, aber da wird auch heute wieder an Legenden natürlich gestrickt, weil wir definitiv nicht ganz alles genau wissen. Das beruht ja auf den Heiligen, auf der Heiligsprechung, das hatten wir ja schon angesprochen. Und eine andere Option in der Zeit, das wäre eine Frau, die im selben Jahr geboren wurde, Mechthild von Magdeburg als Begine. Das wäre aber jetzt nicht die typische Variante für eine Landgräfin gewesen. Also Landgräfin wäre an sich, man geht ins Kloster, man stiftet ein Kloster und lebt da zurückgezogen, aber im dem Stand entsprechend. Und Elisabeth hat eben dieses dem Stand entsprechend im Prinzip ihr Leben lang verweigert, oder zumindest ist es uns so überliefert, dass sie das verweigert hat. Und das Beginentum, dazu kann man vielleicht noch sagen, Mechthild von Magdeburg, auch 1207 geboren, oder vermutlich, wir wissen es bei Mechthild nicht wirklich, auch im heutigen Sachsen-Anhalt tätig. Die Beginenbewegung hat eben versucht, auch wieder das Christentum wörtlich zu nehmen, nah an den Menschen zu sein. Man kann viele verschiedene Sachen dazu sagen. Es war eine große Entwicklung, aber auf jeden Fall haben die von ihrer Hände Arbeit gelebt, diese Frauen. Das war auch ein sozusagen No-Go eigentlich für Frauen, die aus dem Adel kamen. Aber das wäre nicht für den Hochadel die Alternative gewesen. Ne? Aber das gab es in dieser Zeit. Und was vielleicht, wenn wir in der Zeit sind, noch interessant ist, Sie hatten es bereits angesprochen, wir sind ja in der Zeit von Walter von der Vogelweide, der ist ein Jahr vor Elisabeth gestorben, 1230, und da ist ja dieses Ideal auch von der hohen Frau, ja, also die Frau wird überhöht, und Elisabeth hat ja auf eine Art diese Überhöhung einerseits verweigert, indem sie eben diese äußerliche Identifikation mit ihrer eigenen Position auch verweigert hat, das Christentum versucht hat, beim Wort zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist sie aber dadurch auch gerade wieder, sie ist überhöht worden. Also es ist ein ganz interessanter Zusammenhang in dieser Zeitgeschichte.
Das sind, glaube ich, schon eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, wie man sich ihr annähern kann, und dass sie eben bis heute sozusagen wegen ihres karitativen Wirkens diese Achtung oder auch Beachtung findet. Eben nicht zuletzt dank ihrer Heiligsprechung zum Pfingstfest 1235. Es gibt ja noch andere Arten, sich ihr zu nähern. Wir hatten vorhin auch schon gesprochen, dass es direkt Gästegruppen mit kirchlichem Hintergrund gibt, die eben auf die Neuenburg oder zur Neuenburg kommen, um sich mit Elisabeth zu beschäftigen oder einfach auch diesen Ort aufzunehmen. Was gibt es da zum Beispiel für Möglichkeiten hier in der Neuenburg?
Ja, also die Neuenburg steht natürlich grundsätzlich allen Interessierten offen. In dem Elisabeth-Kontext sind es ganz oft kirchliche Gruppen unterschiedlichster Konfessionen, sowohl Erwachsene als auch Jugendliche. Wir haben natürlich auch die Schwestern der Heiligen Elisabeth, die regelmäßig hier den Ort mit besuchen. Und ganz wichtig für uns ist eben unser museumspädagogischer Bereich der Kinderkemenate, in dem wir verschiedene thematische Programme anbieten. Eins widmet sich direkt Elisabeth von Thüringen und es bezieht dann eben seinen Reiz daraus, am authentischen Lebens- und Wirkungsort sich einer solchen historischen Persönlichkeit zu nähern und auch zu fragen, ganz unterschiedliche Sachen. Einiges ist ja schon angeklungen. Was bedeutet es, also als kleines Kind in die Ferne zu ziehen? Was sind das für Brüche? Erklären Sie vielleicht Elisabeths starke Religiosität? Sie lebt in einer Zeit, die sich wieder von, ja, anderes Christentum ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig formuliert, aber die sich wieder stärker urchristlichen Idealen annähern, ne? Gerade in den franziskanischen Ideen der Zeit bis hin. Was bedeutet es in einer solchen Gesellschaft, Sie haben es genannt, ständig anzuecken? Also sie ist ja letztendlich regelrecht ausgestiegen. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Was sie gemacht hat, war ein riesiger Affront gegen ihre hochadligen Standesgenossen. Also die haben immer nur gedacht, oh Gott, Schadensbegrenzung, das war wahrscheinlich das große Wort. Und sie hat bis 1227, bis Ludwig IV. Eben stirbt, in ihrem Gemahl einen verständnisvollen Partner, etwas völlig Außergewöhnliches. Man wird hochpolitisch verheiratet, ob Menschen sich lieben, völlig egal. Aber dort sind die Quellen sich einig, dass beide sich geliebt haben, sich liebste Schwester, liebster Bruder nannten, das eigentlich wieder in dieser Bruchstelle der gemeinsamen Kindheit und Jugend eben auch zu suchen. Und ja, 1226 die Kornspeicher zu öffnen, das ist wieder Schadensbegrenzung. Und die Verwalter beschweren sich bei Ludwig IV., der vom Reichstag heimkehrt und sagen, also lieber Landgraf, also jetzt steht hier der Ruin der Landgrafschaft bevor, die Elisabeth, die verschenkt ja alles. Und der soll sich milde lächeln zurückgelehnt haben, möchte man so fast berichten, sagt, ach, lass sie doch verschenken, was sie will, solange sie nicht die Wartburg und die Neuenburg verschenkt. Und da haben wir diese Konstellation und in das Heute fragen dann natürlich Kinder und Jugendliche, was bedeutet das, sich für Gesellschaft einzusetzen, wie weit ist es auch notwendig, sich an einer Gesellschaft zu reiben, was entsteht dort auch Neues? Und die Beginen sind ja schon angesprochen worden, Elisabeth ist ja da nicht ganz alleine mit diesen neuen Überlegungen, sich in einem Leben zu finden, und natürlich ihre hochadlichen Optionen sind mehr als begrenzt, ne? Also Kloster oder Wiederverheiratung, und das Marburger Hospital ist ja schon ein Sonderfall, der vor allem durch Vermittlung ihres Beichtvaters Konrad und ihres Schwagers, der im Deutschorden eine große Rolle spielt. Und da sucht man diese besondere Lösung. Und das klingt ja alles so erhaben. Sie gründet aus ihrem Witwengut in Marburg ein Hospital. Also wir wollen es doch mal übersetzen. Es ist eine Sonderlösung und man hat sie schadensbegrenzend abgeschoben an die Peripherie der Landgrafschaft. Das muss man sich ganz deutlich vor Augen führen. Und trotzdem wirkt das dann über die Jahrhunderte. Und das fasziniert Menschen jeden Alters, jeder Konfession, die wir hier auf Neuenburg erleben. Es lädt ein, sich damit auseinanderzusetzen, sich selber zu hinterfragen. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass man es jetzt nachmachen muss, aber sich kritisch zu hinterfragen, zu fragen, was bedeutet es in der Gesellschaft für andere da zu sein? Wie viel soziale Nähe braucht es? Wie stellen wir auch unser Menschsein bestimmter Kälte entgegen? Das ist das, was ich hier in Gesprächen immer merke mit ganz unterschiedlichen Menschen.
Und das sicher nicht nur rund um den 19. November, der ja sozusagen als Tag ihrer Beisetzung gilt, als sie 1231 eben im Alter von nur 24 Jahren verstorben ist und beigesetzt wurde. Damit ist sie ja sowohl im katholischen als auch in der evangelischen Kirche das als Namenstag benannt. Also das sagen auch die beiden Strömungen sich sozusagen ja da annähern. Ich habe auch noch gefunden, und da gibt es auch noch mal einen Bezug. In diesem Podcast nutze ich natürlich, das sei mir natürlich auch nachgesehen, die Möglichkeit, Querverweise zu ziehen. Wir haben vorhin schon mal gesprochen, die Mechthild von Magdeburg ist als Stichwort gefallen. Wir haben da eben, wie gesagt, den Frauenort in der Magdalenenkapelle in Magdeburg. Es gibt die Podcast-Folge mit Caroline von Gries dazu, wo wir uns eben über ihr Beginnleben ausgetauscht haben. Es gibt darüber hinaus ja auch die Folge zum Kloster Helfter, wo Mechthild ja dann nach ihrer Magdeburger Zeit Aufnahme gefunden hat und im Kreis der drei Mystikerinnen sozusagen Bedeutung hat. Dazu gibt es auch schon eine Folge, wie dieses Kloster wiedererstanden ist, 1999. Und ich habe auch gefunden, dass es ja Krankenpflegeorten der Neuzeit gibt, die sich eben bewusst ihren Namen gegeben haben. Und auch da haben wir jetzt, zumindest im Kontext der Frauenort in Sachsen-Anhalt, ja die Kongregation der Schwestern von der Heiligen Elisabeth. Und Sie sprachen es vorhin an, dass zum Teil ja auch die sogenannten grauen Schwestern dann vielleicht auch hier unterwegs sind. Und auch über Sie und vor allen Dingen die 130 Jahre, die Sie bei uns in Halle an der Saale gewirkt haben, die Kongregation, die 2021 eben dann das Kloster und ihr Wirken in Halle abgebrochen hat, auch dazu gibt es eine eigene Folge. Das vielleicht mal so als kleiner Werbeblock im Podcast, für den Podcast. Aber ich denke, wer sich mit diesem Thema beschäftigt und hier auf die Elisabeth stößt, kann vielleicht das ein oder andere noch vertiefen oder nachvollziehen. Ich möchte jetzt den Bogen aus der Zeit von vor 800 Jahren, wenn wir von 1224, 25 sprechen, sind wir zumindest zur Aufnahme dieses Podcasts wirklich tatsächlich 800 Jahre mal zurückgegangen. Würde ich jetzt wieder in die heutige Zeit ein und an Sie beide nochmal die Frage stellen, gibt es etwas, was Sie persönlich Besonderes finden oder was Sie vielleicht am meisten berührt an Elisabeth von Thüringen oder in dem Kontext mit ihrem Leben, ihrem Wirken?
Letztendlich, was berührt ist, so diese Gesamtbiografie, mal hinterfragt diese Dinge. Und an manchen Stellen fragt man sich natürlich, muss man auch ehrlich sein, würde ich so weit gehen? Würde ich das machen? Was aber so die Essenz daraus ist, dass es sich schon lohnt, sich gesellschaftlich einzusetzen für Dinge, die vielleicht nicht nur einen selbst betreffen, sondern die auch für andere sind und wichtig sind und für die Dinge auch zu streiten, sich zu engagieren, das ist, glaube ich, eine gute Quintessenz.
Danke. Ich würde gerne auch an der Stelle nochmal nachfragen, wann Ihnen sozusagen die Elisabeth hier in der Neuenburg das erste Mal begegnet ist. Sie sind seit 2003 in der Museumsdirektion, aber vorher gab es ja schon...
Ja, also die Neuenburg und Elisabeth sind wir 1990 das erste Mal im Verbund begegnet. Den Sagenkreis zu Wartburg, den Landgrafen Elisabeth, den kannte ich vorher schon. Und das ist eigentlich so ein Zufall, dass mein akademischer Lehrer, Professor Straube, sich in der späten DDR-Zeit schon für die Neuenburg engagiert hatte. Und dann in der Zeit der Friedlichen Revolution in eine Auswertungskommission der Vorkommnisse auf die Neuenburg berufen wurde. Man muss wissen, die Neuenburg war zu der Zeit schon 20 Jahre lang für die Öffentlichkeit geschlossen, baulich schwer gefährdet. Ein großer Brandschaden aus dem Frühsommer 1989 hatte die ganze Situation verschärft. Und Professor Straube, der wusste halt, dass Neuenburg Unterstützung braucht, dass es hier engagierte Bürger gibt und ob nicht die Studenten helfen könnten. Und wir haben über 5 Jahre die ganzen Sommer in mehreren Durchgängen, waren ja ganz viele Kommilitonen hier, die das unterstützt haben, und ich durfte das quasi mit Unterstützung des Professors organisieren. Und ja, am 25. Juni 1990, um die Frage ganz konkret zu beantworten, war der erste Praktikumstag von mir hier auf der Burg, und da sind mir das Bauwerk und die Heilige im Verbund erschienen.
Ja, das ist durchaus ein Anliegen dieses Podcasts zu sehen, wo sozusagen die Verbindungen, auch die persönlichen Verbindungen der Menschen, die sich heute darum kümmern, dass wir in die Geschichte so eintauchen können, dass wir authentische Orte sehen, die sich eben mit Landesgeschichte, in dem Fall eher der Thüringer Grafenfamilien beschäftigen, aber eben auch mit Frauengeschichte, mit der Frauengeschichte konkret hier in Neuenburg. Und jetzt noch die Frage an Caroline von Gries.
Bei mir ist es tatsächlich aus der Kindheit. Ich habe Heiligenlegenden gelesen. Ich habe eigentlich ganz viele Sachen gelesen. Und Heiligenlegenden gehörten auch dazu. Und mir war als Kind unglaublich sympathisch, dass Elisabeth das wirklich ernst genommen hat, was ein Kind ja auch tut. Also es war mir sehr nah, diese Figur. Und ich fand es natürlich unglaublich ungerecht, was ihr alles geschehen ist. und auch diese Familie, die sie da nicht hat, das Richtige und das Gute machen lassen. Und dass sie so mutig war. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute noch berührt. Das klang ja schon an, dass man einfach sich widersetzt, auch den gesellschaftlichen Rollen. Das ist ja ein immer aktuelles Thema, dass man nicht auf seiner Hierarchie oder auf seiner Position sich ausruht, sondern versucht, wirksam zu werden für Menschen. Das ist ein Thema, das heute noch ist und was auch immer, wie gesagt, Legende ist oder auch nicht. Aber diese Themen, die bewegen uns immer noch. Und ich bin ihr dann immer wieder begegnet, hier in Sachsen-Anhalt dann feststellend, dass sie hier tätig war und nicht nur eben auf der Wartburg oder in Marburg, was man in vielen heiligen Vieten natürlich auch erstmal so liest. Und auch, ich komme eher aus dem katholischen Bereich, aber eben auch zu sehen, dass auch Frauen, mit denen ich schreibe, im Rahmen von Schreibwerkstätten auch sich, also über Elisabeth gerne geschrieben haben, auch evangelische Frauen, auch Frauen, die überhaupt keine Konfession haben, dass es einfach eine Figur ist, die über die Grenzen hinweg gerade Frauen, aber auch Männer ermutigen kann und zum Nachdenken anregt. Und das ist als Identifikationsfigur, da ist sie mir immer wieder begegnet. Und ich finde es schön, wenn sie auch für uns hier in Sachsen-Anhalt einfach jemand ist, der eben nicht nur nach Hessen gehört oder nicht nur nach Thüringen gehört, sondern auch zu sehen, wir haben auch eine gemeinsame Geschichte.
Da bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, das als Schlusswort jetzt stehen zu lassen. Ich würde doch aber gerne nochmal, wenn es um das Frauenorte-Projekt geht, in diesem Podcast um die Frauenorte-Tafel natürlich, die hier auf der Neuen Burg ja auch zu finden ist, die aber eigentlich nur ein Teil der Arbeit des Projektes ist, darauf hinzuweisen, wie gesagt, auch die Menschen hinter dieser Tafel, hinter diesem Orden, die das Ganze leben. Und da würde ich vielleicht noch einen zweiten Versuch eines Schlusswortes wagen, indem ich aus dem Vorwort einer Publikation, einer recht frühen Publikation, die Sie ja von 1992 kennen, beziehungsweise von Ihren 90er Jahren, die Sie hier schon tätig gewesen sind, Herr Peukert, die Christine Glatzel schreibt dort in einem Vorwort, also in dieser Broschüre der Schriftenreihe Novum Castrum, ich zitiere, warme menschliche Begegnung an historischer Stätte und gemeinsame Beschäftigung mit einer herausragenden Persönlichkeit der Geschichte, einer Frau, der menschliche Zuwendung und tätige Hilfe für den Nächsten zwingendes Motiv ihres Handelns war, das spannte den Bogen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ich denke, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Herrn Peukert, Ihnen und Ihrem Museum natürlich noch viele Gäste, die sich dann sozusagen auch auf die Spuren machen, diesem weiblichen Teil der Geschichte der Neuenburg zu begegnen, sich das vor Ort kennenzulernen. Und und Caroline von Gries, dass sie vielleicht weitere Anregungen hat, um Texte oder Programme oder, wie sie es gerade auch sagte, Schreibwerkstätten zu gestalten, um sich der Sache anzunähern. Und was es rund um den Besuch der Neuenburg noch zu wissen gilt, die übrigens auch Station an der Straße der Romanik ist, und ich erwähnte es bereits, am südlichen Teil des Lutherweges in Sachsen-Anhalt liegt, das lässt sich wie immer dann im Blogbeitrag dieser Podcast-Folge nachlesen, eben zum Beispiel auch zur Kinderkemenate, oder Sie haben auch einen wunderbaren Familienschlossführer entwickelt. Und auch da nochmal ein kurzer Querverweis. Jörg Peukert hat auch im Museumslauschen-Podcast schon gesprochen zu Glanz und Gloria auf Schloss Neuenburg. Und ich fand besonders interessant im Zusammenhang mit Elisabeth das eine Gleichnis, was Sie da entwickelt haben, von oben vom Berg und auch von der gesellschaftlichen Situation, sich auf eine niedere oder andere Art zu begeben. Das fand ich da auch an der Stelle ein schönes Bild. Ich bedanke mich für das Gespräch bei der Journalistin-Autorin Caroline von Gries und dem Museumsdirektor Jörg Peukert und vor allem aber auch dafür, für ihr Mittun, was sozusagen Anliegen auch unseres Frauenorte-Projektes ist, dass die Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte sichtbarer gemacht wird. Hier an der Neuenburg, rund um die Neuenburg, rund um Elisabeth von Thüringen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.